zusammen, liebe Freunde des gepflegten Triathlon-Trainings und herzlich willkommen zur 17. Folge der Coaches Corner. Mein Name ist Dennis Sandig, ich bin hier wieder mit den beiden tollen Kollegen Mario Schmidt-Wendling und Dr. Sebastian Zeller und sage einmal guten Morgen nach Köln.
Guten Morgen.
Mario.
Guten Morgen, lieber Dennis, lieber Sebastian.
Seid gegrüßt. Euch geht's gut?
Ja, alles klar.
Perfekt.
Kann ich klagen. Freue mich sehr auf die heutige Session mit euch. Spannendes Thema.
Ja, spannendes Thema. Freunde des Triathlon-Trainings habe ich ja schon eben so ein Stückchen angeteasert. Wir wollen uns heute darüber unterhalten. Einmal Triathlon-Training, Triathlon-Trainer, Trainerin ist ja, kann man sagen, zu einem Beruf geworden, der vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist. Und da verstecken sich ja schon die eine oder andere Hürde, wo man mal ein bisschen schauen muss, wie sieht es denn aus, wie gestalten sich denn Preise für ein Training, was ist Triathlon-Training wert beispielsweise, welche Kosten habe ich als Triathlon-Trainer und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und ja, Mario, ich sage jetzt mal, du bist ja einer der ersten Triathlon-Trainer, die mir so aufgefallen sind, die das tatsächlich auch als Hauptberuf betrieben haben. Kannst du vielleicht ganz kurz einleiten, mal was zu deinem Start sagen?
Ja, ich habe Ende 2004 angefangen, das erste Mal dann so Trainingspläne kommerziell anzubieten. Und damals gab es eigentlich gar keinen Markt, auf dem man irgendwie sich verdingen konnte. Es gab den Peter Greif als Lauftrainer, der Lauftrainingspläne veröffentlicht hat oder verkauft hat. Aber im Triathlon gab es eigentlich in dem Sinn fast noch gar nicht. Und ich habe da angefangen mit, ich glaube, 29 Euro im Monat. Habe die Pläne per Excel oder per PDF verschickt und das war so mein Start. Und das war sehr holprig, weil gar kein Bewusstsein dafür vorhanden war. Die DTU macht ja nach wie vor auch einen guten Job, damals auch. Es gab natürlich die Vereinstrainer und ich war dann so ein bisschen in der Konkurrenzsituation zu den Vereinstrainern, was nicht so ganz immer für jeden verständlich gewesen ist. Letztendlich hat es ein bisschen gedauert, bis dann sich auch die ersten Erfolge eingestellt haben. Dann kam das schon so ein bisschen ins Rollen eigentlich. Ich habe damals das Glück gehabt, ich habe in Frankfurt in einem Fitnessstudio als klassischer Personal Trainer gearbeitet. Aber nicht so Bauch, Beine, Po, so die Nummer, sondern wir haben ein 25-Meter-Becken dort gehabt oder haben es immer noch. Und ich war der einzige Schwimmtrainer. Und das war für mich eigentlich ein ziemlich glückliche Fügung, sag ich mal, weil dann dort und auch downtown gelegen, natürlich jeder, der in seiner Mittagspause oder vor der Arbeit schwimmen wollte, als Triathlet dort aufgeschlagen ist und dann war ich präsent und sichtbar und so konnte ich mein, sag mal, Business auch auf jeden Fall starten. Also es war eine ganz gute Zusammenkunft, sag ich mal.
Total spannend und ich sage jetzt mal so aus dem Fitnessbereich kennt man ja auch so dieses 1:1-Training und dafür bezahlen schon ein Stückchen länger, ne? Also Stichwort Amerika, Kalifornien, die Personal Trainer, die dort durchtrainiert am Strand, eingeölt, ihr Geld verdienen als Trainer sozusagen.
So stelle ich mir den Mario eigentlich auch vor.
Dann. Meistens, ja.
Das ist 30 Kilo her, also ich habe auch mal so ausgesehen, sag ich mal, aber nicht eingeölt, das nicht, auf keinen Fall.
Beim Sebastian, den kennt man tatsächlich auch schon sehr, sehr lange. Ich glaube, Sebastian, das kann man mit Fug und Recht sagen, eines der ersten Institute, die Triathlon-Training angeboten haben zu Diagnostik, geht mit auf dich ja zurück sozusagen. Also zumindest habe ich dich dort sehr, sehr früh wahrgenommen.
Okay.
Ja. Dort habt ihr auch euch entschieden, Triathlon-Training gegen Geld anzubieten.
Ja, also genau. Ich habe ja so ein bisschen ähnlich gestartet wie Mario. Das heißt, ich war ja schon lange Jugendtrainer vorher. Also ich würde auch erstmal vielleicht so zum Start jedem Trainer auch immer empfehlen, im Verein zu starten, weil da kann man ganz tolle Erfahrungen machen. Und ich finde, wir haben ja auch tolle Vereine in Deutschland. Und vielleicht, das war mir heute irgendwie ganz wichtig. Und dann sende ich das direkt hier vorab. Wir haben ja momentan so eine, ich weiß nicht, so eine Social-Media-Bubble, wo ganz viele Leute nicht wahrgenommen werden. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr schade. Es werden ja nur noch eine Handvoll Leute irgendwie in Deutschland im Triathlon, im Trainergeschäft vielleicht auch und noch allgemein nur noch gefeiert und wahrgenommen. Das finde ich schade, weil ich glaube, es wird super viel Basisarbeit und sehr hochqualitative Basisarbeit vollzogen und tagtäglich durchgeführt. Und das passiert eben nicht auf Social Media. Warum? Weil es auch irgendwie da gar nicht hingehört. Ich glaube, das ist erstmal wichtig zu sagen, dass man im Verein anfangen sollte. Und ich glaube, ich habe mit 16 Jahren als Assistenztrainer in der Leichtathletik begonnen und habe dann Sport studiert später und so weiter. Und wir haben dann 2011 Pro Athletes gegründet, Frederik und ich, also Frederik Martin, mein Mitgründer und Geschäftspartner bis heute. Und einfach aus der Perspektive, ja, wir waren ja selber Athleten, waren Sportwissenschaftler und wurden dann immer wieder gefragt, ja, irgendwie, ja, wie mache ich denn das im Triathlon und kannst du mir nicht mal da einen Tipp geben? Und irgendwann haben wir halt gesehen, ja, da ist ja irgendwie ein Markt. Und dann haben wir einfach mal begonnen, sowas aufzubauen. Ja, jetzt sind wir im 11. Jahr, also im kölschen 11. Jahr, im 11. Und ja, haben jetzt irgendwie eine Firma aufgebaut mit 15 Mitarbeitern. Und da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Vielleicht auch so dieser Prozess von der Selbstständigkeit zum Unternehmertum in Anführungszeichen. Ich möchte mich jetzt auch nicht größer machen, als ich bin oder uns. Aber ich glaube, dass das ein großer Unterschied ist und vielleicht auch die Learnings, die ich heute anders machen würde als vor ja 11 Jahren oder vor 10 Jahren.
Ich finde es total spannend, weil in der Trainerausbildung aktuell, wenn ich dort mit den Gruppen unterwegs bin, dann gibt es natürlich im Bereich Langdistanz eher Trainer, die auch dran denken, sich damit sagen wir mal selbstständig zu machen oder ein bisschen Geld zu verdienen. Im olympischen Triathlon gibt es das auch, aber in einem kleineren Rahmen, muss man sagen. Aber da kriege ich schon so ein bisschen mit, dass da so eine Perspektive entstanden ist, ne? Ich meine, gerade Triathlon ist halt einfach geil und interessiert uns und macht Spaß.
Dennis, aber ganz kurz, du hast uns ja jetzt gerade gefragt, ja. Aber jetzt kennen dich die Leute von der DTU, aber du warst ja selber auch mal Trainer und vielleicht hast du auch mal ganz kurz.
Ja, das hatte ich tatsächlich auch im Kopf. Das ist gar nicht mal so einfach, weil die Wege ja immer so ein bisschen schwierig sind, ne? Unterschiedlich sind. Also ich habe tatsächlich nach und während meinem Studium als Landestrainer Radsport Hessen gearbeitet und habe dort den Jungs damals Trainingspläne per Excel geschickt. Einfach nach Hause, ganz, ganz, ganz simpel und banal. Und daraus ergab sich dann so der ein oder andere, der dann halt eben nicht mehr im Hessenkader war, wo man dann quasi gesagt hat, komm, kannst nicht die Trainingspläne weitermachen. Und es gab dann so einen kleinen Obolus dafür. Und dann hat sich bei mir was Ähnliches ergeben wie bei dir. Ich bin auch in Kontakt gekommen mit einer Leistungsdiagnostikfirma und habe das da auch beruflich gemacht, auch mit Triathlon-Schwerpunkt. Und ich habe immer noch 1-2 Leute, die sich bei mir über die Jahre einfach, ne, also das ist jetzt, ich mache das nicht mehr mit Neukunden in Anführungszeichen, sondern es gab einfach 1-2 Leute, die schon sehr, sehr lange bei mir dabei sind und die so das hobbymäßig betreiben. Also, dass man auch selbst nur ein bisschen Trainingsplan schreiben kann, hobbymäßig heißt dann 24-Stunden-Rennen Nürburgring oder Ötztaler, Alpenprivi, solche Geschichten, also so auf dem Niveau. Aber daraus ergibt sich dann die Frage, und das ist so ein bisschen das, glaube ich, auch, was wir jetzt ja schon so angefangen haben, nämlich die Frage, was darf ein Training kosten? Also wie viel Geld rufe ich denn jetzt auf, sozusagen, wenn ich mich das erste Mal damit auseinandersetze? Und das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach, oder Jungs?
Nee, das ist schwer, auf jeden Fall. Also die Frage habe ich immer gehabt. Also für mich, klar, ich muss Kinder ernähren. Als ich angefangen habe, war ich noch nicht Papa, aber jetzt bin ich halt eben vierfacher Papa. Aber das ist nicht unbedingt mehr der vordergründige Beweggrund, warum ich das eigentlich mache, sondern ich habe es immer gesagt und das werde ich auch nie aufhören, dass es ein großes Privileg ist, das machen zu dürfen und eigentlich seine Passion oder sein irgendwas zu machen, worauf man einfach gnadenlos Bock hat. Und dass ich damit mein Geld verdienen kann, ist umso schöner, aber eigentlich geht es mir wirklich darum, halt da irgendwie immer weiter an der Leistungsschraube zu drehen, also immer wieder besser zu werden. Das ist mein Antrieb. Und ich habe angefangen, wie gesagt, mit 29 Euro und dann klar, irgendwann so 2005, 2006 und so, da hat sich, oder 2007, da hat sich das auf jeden Fall nochmal verändert. Da ist dann ein bisschen mehr Markt entstanden. Dann gab es ja auch die ersten Plattformen wie Training Peaks, die dann auch sehr schlecht übersetzt auf Deutsch erhältlich waren. Wobei das die Sprachbarriere eigentlich nie das Thema war, aber es gab es halt eben damals auch und es war wirklich nicht so ganz einfach. Ich habe dann mit Web4Trainer angefangen, mit einer österreichischen Plattform und habe mich mit jemandem aus Aachen connected, der da schon so eine Art Netzwerk gehabt hat und war quasi als Trainer für den tätig. Das ist dann aber auch irgendwann so ein bisschen in die Binsen gegangen und ich habe natürlich immer Leute gesehen, die dann eingestiegen sind in das Business und gleich mit, keine Ahnung, 89 oder 99 Euro oder sowas. Und ich war immer noch derjenige, der dann halt für einen schmalen Taler das Ganze angeboten hat, weil ich natürlich erst gewachsen bin. Andere, die sind dann einfach eingestiegen und haben ein ganz anderes Preisniveau eingestiegen. Das hat mich immer so ein bisschen gewurmt, weil ich immer gedacht habe, ich mache das ja schon viel länger und habe vielleicht auch ein paar Erfahrung gesammelt und vielleicht auch ein paar Erfolge gefeiert oder habe auch dann eine entsprechende Qualifikation gehabt und andere eben nicht. Und das hat mich immer so ein bisschen gewurmt und das ist auch heute noch so ein bisschen ein Thema für mich, dass man halt einfach Leute sieht, die halt wirklich keinerlei Qualifikationen aufweisen, aber dann halt in das ähnliche Preisniveau, wie wir heute einsteigen. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Wie seht denn ihr das?
Ja, also es ist die spannendste Frage vielleicht, nicht allgemein in dem Business. Ja, es ist ja am Ende des Tages dann auch irgendwie ein Business, ein Geschäftsmodell. Aber ich würde vielleicht nochmal ganz grundsätzlich vielleicht den Leuten eine Sache mitgeben, über die wir in der Vergangenheit auch öfter mit Kunden gesprochen haben. Mittlerweile ist das, glaube ich, ist das Verständnis tiefer, aber es ist, glaube ich, nach wie vor wichtig. Man bezahlt, wenn man einen Trainer, einen Coach bezahlt, und wir sind ja die Coaches Corner, deswegen besprechen wir das heute ja auch so intensiv, nicht für den Trainingsplan, sondern immer für das Coaching. Ein Trainingsplan, also es wurde uns dann ja auch schon mal gesagt, ja, guck mal hier, ich kann ja in der, keine Ahnung, Zeitschrift XY, Runner's World zum Beispiel, Laufpläne gab es schon immer kostenlos. Das Trimark, glaube ich, schon seit vielen, vielen Jahren kostenlose Pläne im Trimark, also hinten in diesem Anhang sozusagen. Warum soll ich euch denn jetzt die Summe X geben für das Gleiche? Und dann habe ich immer entgegnet, es ist nicht das Gleiche. Ne? Also man coacht und damit fängt das dann direkt für mich auch an. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Trainingsplan schreiben, sondern es ist Kommunikation, es ist Flexibilität. Und zu einer Kommunikation, das möchte ich auch direkt mal vorab schicken, gehört halt auch eine Erreichbarkeit. Und wenn ich coachen möchte, muss ich erreichbar sein. Natürlich immer zu einer gewissen Geschäftszeit. Ne? Ich meine, wenn man abends um 9 Uhr auf der Couch liegt, oder Mario, du die Kinder ins Bett bringst oder so, ne? Da kann man eben nicht ans Telefon gehen. Ich glaube, dafür hat auch jeder dann irgendwie Verständnis, wenn er mal kurz darüber nachdenkt. Vielleicht auch im ersten Moment manchmal auch nicht. Ja. Ich glaube, das ist aber.
Wollte ich gerade einen Haken, leider nicht, ja. Leider nicht jeder. Manchmal muss man auch dann die Sportler dazu erziehen, dass sie es auch verstehen, manchmal,
genau.
Dass es auch Pausen genau. Braucht.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, ich finde, so Pakete, ich weiß jetzt gar nicht, wie du es früher gemacht hast, Dennis, oder wie du es gerade machst, Mari. Ich glaube, du bist aber auch lockerer unterwegs mit so Sachen wie, ja, man darf eine E-Mail pro Monat schreiben oder sowas. Das ist für mich, um ganz ehrlich zu sein, kein Coaching. Das ist im Grunde eine Trainingsplanung, wo man eine Anpassung vornimmt, aber kein Coaching. Ein Coach muss am Ende des Tages, auch wenn das faktisch nicht immer ist, jeden Tag irgendwie ein Stück weit erreichbar sein oder innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung geben können.
Ja, ich habe das exakt ein einziges Jahr probiert mit drei unterschiedlichen Paketen, die dann unterschiedliche Leistungsinhalte umfasst haben. Und ich habe mich immer, ich sag's mal ganz vulgär, immer scheiße dabei gefühlt. Weil wenn ich in dem Basic-Paket gesagt habe, einmal im Monat eine Mail, so, dann hat der am 2. des Monats die Mail geschickt, muss er dann 30 Tage lang oder 28 oder wie lange Tage immer dann schweigen, darf er sich dann nicht mitteilen. Und ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, ich kann eigentlich gar nicht mich mit dem Sportler so auseinandersetzen, wie ich es eigentlich möchte. Beziehungsweise den anderen gegenüber wäre es dann unfair, die dann mehr zahlen. Also das habe ich eigentlich nach einer Saison wieder verworfen und das macht in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Also ich bin da komplett deiner Meinung.
Ja, also ich finde, Coaching, das hat natürlich, muss in einem gewissen zeitlichen Kontext stattfinden. Für uns ist es eigentlich immer so, dass wir sagen, okay, der Trainer soll immer erreichbar sein. Wir sind eigentlich stetig an der Seite der Athleten. Natürlich immer in gewissen Zeiten, das ist klar. Nochmal, ne? Also ich glaube, da müssen die Athleten auch ein bisschen Verständnis für aufbringen. Aber am Ende arbeiten wir dann, wenn unsere Kunden Feierabend haben. Das muss man halt auch schon sagen irgendwie, ne? Ich glaube auch, dass man das trotzdem irgendwie heute über entsprechende Kommunikationsplattformen gut lösen kann. Ich würde mir auch wünschen, dass das noch besser über die Trainingsplattform an sich geht. Aber da wird es sicherlich in Zukunft auch noch bessere Lösungen geben. Und genau, und ich glaube, das ist einfach nochmal so differenzieren. Coaching und Trainingsplanung sind zwei Paar Schuhe. Und wenn man nur einen Trainingsplan haben will, dann gibt es da gute kostenlose Lösungen oder der Trainer kann dann ja auch, so wie wir das ja auch machen, stationäre Pläne über Training Peaks zum Beispiel ja als eine Plattform von vielen auch anbieten, weil dann ist es einfach ein Trainingsplan und kein Coaching.
Absolut. Ja, und ich finde, man muss ja ganz klar sagen, Trainingsprozess ist auch immer ein Kommunikationsprozess, ne? Also diese Austausche ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss aber auch sagen, der Zeitaufwand insgesamt, der kann sich unterscheiden, ne? Also ich sage jetzt mal, die Kommunikationsebene lassen wir mal ganz kurz weg. Es geht auch um Auswertung des Trainings. Also da gibt es ja schon Trainer, ne? Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt eine Excel-Tabelle habe und mir vielleicht mal irgendwie ein Pfeil angucke, ist halt was anderes, als wenn ich mir wirklich jedes Training anschaue. Ist es absolviert worden, ist es nicht absolviert worden, gab es Auffälligkeiten oder nicht? Und so dieser Zeitaufwand ist ja auch ein Punkt, der mit reingerechnet wird, ne, in diese Thematik insgesamt. Und ich möchte noch einen Punkt direkt nennen, nämlich Erfahrung, Reputation. Also ich sage jetzt mal, wenn ich mir einen Trainingsplan machen lassen möchte von Dan Lorang versus, ich sage jetzt mal, uns drei sozusagen, dann denke ich, hat er dann schon allein deshalb einen höheren, sagen wir mal, Beitrag verdient, weil er einfach eine sehr, sehr gute Reputation hat mit sehr, sehr guten Erfolgen. Und das ist auch ein Punkt, ne, den man sagen kann. Also wenn ich jetzt irgendwo starte, dann werde ich mit Sicherheit nicht gleich sagen können, 499 Euro, das kann ich dann nach dem Hawaii-Sieg dann vielleicht tatsächlich überlegen. Muss man auch mitdenken, ja, oder?
Fun Fact, ohne die Zahl zu nennen, er nimmt nicht 499 Euro.
Fun Fact Nummer zwei, ich habe neulich mal auf Instagram meine Weekly Stats gepostet, die waren nämlich in der Woche bei exakt zero, also gar nichts drin. Ja. Und darauf hat dann mir geschrieben, auf die Insta-Story hin, du bräuchtest einen Trainer. Und dann habe ich geschrieben, ja, du willst mich ja nicht coachen. Also es war so.
Grüße gehen raus an Dan Lorang.
Ja, sehr gut.
Wir lieben dich.
Genau. Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Also ich auf jeden Fall.
Ja. Also es ist spannend, ne? Du sagst gerade den zeitlichen Aufwand. Ja. Und das ist vielleicht etwas, was ich jedem, das wäre zum Beispiel ein Learning. Sich gar nicht überlegen, was soll denn ein Training kosten? Sondern erstmal zu kalkulieren, wie viel Aufwand hat man denn? So, und wie coacht man denn? Und natürlich würde ich sagen, naja, heute über Excel coachen, schwierig, oder PDF, mach's auf jeden Fall über eine Plattform, weil damit ist die Planung, also du hast die Einheiten im Grunde ja vorgeschrieben mit kleinen Veränderungen, die du vielleicht nochmal vornehmen musst, ist aber ein Drag-and-Drop-Prozess. Also sind wir alle ehrlich, das erleichtert den Prozess um ein Vielfaches. Wenn ich jetzt nicht jedes Mal in eine Excel-Tabelle, keine Ahnung, 10 Kilometer Dauerlauf im Schnitt von Beipuls, keine Ahnung, wie schreiben muss, sondern das macht halt die Plattform für mich. Also das sollte man auf jeden Fall investieren, das Geld, würde ich direkt schon mal sagen. Muss man aber, kostet ja auch Geld, auf die betreuenden Athleten auch runterrechnen. Ne? Also wenn ich 10 Athleten habe, muss ich denen, weiß ich gar nicht, dann 50 Euro oder was oder 100 Dollar, weiß ich gar nicht, was es kostet, um ehrlich zu sein, muss ich dann nochmal reinkalkulieren. Das sind dann alles direkt schon mal so Fixkosten, die man dann hat. Und dann einfach mal zu überlegen, wie viel Zeit, vielleicht auch so aus Erfahrung, wenn man das vielleicht schon mal macht, freundschaftlich, wie viel Zeit investiere ich denn? Und dann ist so eine Stunde Telefonat auch mal schnell rum. So, und eine Stunde muss man sich überlegen, was ist denn so ein eigener Stundenlohn? Und da, und so würde ich das dann aufziehen, geht es dann um Reputation, Ausbildung, Erfahrung, Marktpreise. Und dann kann man sich vielleicht ein bisschen daran orientieren und vielleicht ein bisschen vermessen, dann direkt zu sagen, ja, ich habe 2 Stunden Aufwand mit einem Athleten pro Monat, ich nehme 400 Euro, weil dann ist der Bruttostundenlohn erstmal 200 Euro. Und dann würde ich sagen, ja, das, also nehme ich jetzt nicht, nimmt auch ein Dan Lorang nicht, müsste man sich also gut überlegen, ob man das direkt so nehmen kann und möchte. Und
du darfst eine Sache nicht vergessen, wenn ein Sportler 200 Euro netto ausgibt, muss er 400 verdienen, roundabout. Und das musst du erstmal als Sportler auch erstmal verdienen quasi oder überhaben, damit du das investieren kannst in dein Hobby. Das ist ein Punkt, aber das, was du eben auch angesprochen hast, ganz wichtig, du musst ja mit deiner Zeit so ein bisschen zurande kommen und musst dann überlegen, wie du die Zeit effektiv einsetzt, dass du dem Sportler eigentlich den größtmöglichen Nutzen lieferst. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, es macht keinen Sinn, sehr viel Zeit für die eigentliche Planung, also für die Planungsarbeit zu investieren, sondern das muss schnell gehen, dass du auf der anderen Seite viel Zeit übrig hast, um mit dem Sportler zu kommunizieren, um Files auszuwerten, was Dennis auch gesagt hat, um da am Ende des Tages eben die Zeit zu haben. Also ich habe, mittlerweile sind es, glaube ich, 1700 Trainingseinheiten, die sind konfiguriert, die sind katalogisiert, die haben Kürzel, manche Sportler fragen, was das heißt. Da sage ich, ja, das ist nur für einen internen Gebrauch, die wollen es dann manchmal wissen, dann lachen sie manchmal drüber, weil es halt irgendwelche Schwachsinnsabkürzungen sind. Aber es hilft mir halt eben, mich in meinem Einheitenkatalog zurechtzufinden und dann die richtige Einheit per Drag and Drop in den Trainingsplan reinzuziehen. Also ich denke,
genau.
Excel, wer mit Excel arbeitet, das gibt es immer noch Trainer, die sind mit Sicherheit sehr erfolgreich damit auch, aber die müssen doch einen deutlich größeren Aufwand für die eigentliche Planungsarbeit verrichten. Und ich denke, das kann man sich echt mit den heutigen Softwarelösungen wie Today's Plan oder Training Peaks oder whatever, kann man ganz gut lösen.
Ja, möchte ich jetzt noch mal ganz kurz reingehen, Mario, weil es super spannende Punkte sind. Bei den Trainingsplattformen, ne? Wir nutzen bei der DTU Today's Plan, das ist ein, sagen wir mal, analog wie Trainings Peaks von den Möglichkeiten her. Und wenn ich das jetzt in der Trainerausbildung vorstelle und diskutiere, dann kommt da ein Punkt, ja, wie soll ich das denn machen für jeden Sportler? Und da muss man sagen, natürlich, wenn man das jetzt ganz intensiv betreibt, du hast ja schon, sagen wir mal, sehr große Möglichkeiten, eine große Kanone, die du fahren kannst, dann kostet das natürlich Zeit und limitiert dann auch die Anzahl der Sportler, was dann wieder bedeutet, dass das über den Preis eine wichtige Rolle spielt. Auf der anderen Seite, wenn jetzt ein Einsteiger kommt und sagt, hier, ich hätte auch ganz gerne einen Trainingsplan, dann ist es vielleicht jetzt gar nicht so sehr wichtig, jetzt in die tiefsten Tiefen der Trainingsanalyse einzusteigen, sondern man könnte relativ einfach gucken, naja, ist der jetzt in der Zone geblieben oder nicht? Und wenn nicht, dann gibt es halt eben entsprechend einen Kommentar, bitte achte doch mal drauf oder pass ein bisschen auf oder bitte nicht übermotiviert sein, wie auch immer. Wo man dann sieht, ne, selbst bei so einem banalen Punkt wie jetzt Auswertung und Zeit gibt es ja auch ein relativ weites Feld.
Absolut, ne? Also ich glaube, bei einem Profi bist du vielleicht ein bisschen mehr in der Auswertung beschäftigt, bei einem Anfänger mehr im Coaching, also in der Kommunikation auch Dinge zu erklären, ne? Also du musst ja auch, ja, okay, da passieren ja ganz einfachere Fehler, ne? Also vielleicht in der Versorgung oder in der Gleichmäßigkeit der Einheit, wenn die draußen gefahren wird. Ich meine, heute, wenn die alle auf Swift dann im Ergometer-Modus die Lit-Einheiten fahren, dann ist das ja eigentlich nur ein gerader Strich. Das ist ja einfach. Aber wenn die dann draußen fahren und mit einem VI von 1,2 zurückkommen, ist wahrscheinlich keine Lit-Einheit gewesen. Oder sehr, sehr bergig, mit viel Rollpassagen. Aber das ist dann am Ende des Tages ist der zeitliche Aufwand bei einem Profi, und das glauben mir viele Leute nicht, wie bei einem Amateur fast identisch, meiner Meinung nach. Weil nochmal, es geht um den Coaching-Prozess und den kann man aber unterschiedlich auslegen. Die Trainingsplanung an sich, es klingt jetzt blöd, der dauert bei mir bei einem Felix Henschel, also bei einem Podiumsplatzierten in Rot, nicht länger als bei einem, weiß ich nicht, 8-Stunden-Athleten. Weil ich ja weiß, was ich mit ihm machen möchte. Und es dauert vielleicht 5 Klicks mehr, die Einheiten reinzuziehen. Aber es sind zum Teil ja die gleichen Einheiten. Also ein 10 Kilometer Dauerlauf, den schreibe ich einem Anfänger rein, also wenn er fit genug ist, wie einem Profi. Es geht ja viel mehr um den Prozess, der dahinter steckt. Also das Wissen, warum mache ich das? Wann mache ich das? Und dann eben die Kontrolle und dann vielleicht mit dem Felix zum Beispiel dann mehr zu kommunizieren. Wie ist der Hügellauf? Wo ist er denn gelaufen? Wie steil ist er denn gelaufen? Wie lange war das jetzt wirklich? Wie intensiv war das? Das ist dann eine detailliertere Auswertung, die dauert dann länger. Und mit dem telefoniert man vielleicht auch häufiger und vielleicht auch so aktuell, vielleicht sogar mal täglich. Und mit einem Amateur oder mit einem Anfänger bist du vielleicht dann mal mehr mit dem Coaching-Prozess, mit dem Erklären des Prozesses des Trainings beschäftigt. Und nochmal, ich glaube halt, dieser zeitliche Aufwand, den muss man sich gut überlegen. Und dann halt, wie du halt auch sagst, muss es ja auch irgendwie, oder was Mario eben gesagt hat, muss es ja auch bezahlbar sein. Also gehen wir mal in den Profibereich, fangen wir da mal an. Es gibt ja kaum Profis in Deutschland, die wirklich real davon leben können. Das ist einfach ein Fakt. Ja, wird ja auch häufig schon auch dargestellt und auch diskutiert, aber das ist unsere Sportart. Wenn ich jetzt von dem Profi 400 Euro nehme, dann ist das, was Mario eben gesagt hat, muss der schon echt ordentlich Geld verdienen und gute Sponsoren haben und Preisgelder verdienen, um sich mein Training überhaupt leisten zu können. Gleichzeitig ist es ja auch die Frage, muss es überhaupt so teuer sein, dass wenn ich eine gewisse Anzahl an Athleten betreue, kann ich das ja auch kompensieren. Dann muss ich nicht von einem Athleten 600 Euro, was ich mittlerweile höre im Profibereich oder vielleicht noch mehr. Also es gibt ja so einen Guru in der Schweiz, in St. Moritz mit so einem Gewand, der über 1000 Dollar nimmt pro Monat von Profi-Athleten, das ist natürlich schon ein Brett. Das muss man sich wirklich überlegen, ob man das Geld in die Hand nehmen. Oder kann das überhaupt so viel besser sein als anderes Coaching? Und gleichzeitig kommt man dann irgendwann an so einen Punkt, okay, ich kann das halt über Quantität und Qualität machen. Und ich glaube, dann ist es irgendwie so eine Mischkalkulation. Und das taucht ja auch am Ende bei den meisten normalen, Anführungszeichen, Trainern auch so auf. Also ich war selber beim Lubos Spielek, der hat vor, es ist jetzt 9 Jahre, 2013 war ich bei ihm, habe ich ihm 250 Euro ausgegeben. Damals war das aber mit Abstand und wahrscheinlich auch mit heute, Mario, du weißt die Statistiken besser als ich auswendig, mit der erfolgreichste Triathlon-Trainer in Deutschland und weltweit. Und mir war es das wert, weil ich gesagt habe, ich will von ihm trainiert werden, ich möchte von ihm auch lernen als Athlet und auch später vielleicht als Coach. Das war für mich verdammt viel Geld, 250 Euro. Nochmal, 2013 war das, glaube ich, der teuerste Trainer, den man so mithaben konnte. Aber es war sehr lehrreich, übrigens noch per Excel. Ja. Ich weiß nicht, ob er es heute immer noch so macht. Aber da habe ich gelernt, okay, es geht nicht nur um den Trainingsplan, sondern es geht ums Coaching. Und jedes Telefonat, das weiß ich noch, ich könnte fast jedes Telefonat wiedergeben, was ich mit ihm hatte. Es war einmal sehr lehrreich. Gut, jeder dritte Satz war, mit Sebi habe ich das so gemacht. Irgendwann werden wir ihn auch mal hier einladen, sicherlich. Also toller Trainer. Das sollte jetzt überhaupt nicht negativ sein. Also wirklich super Kerl. Das muss man sich halt gut überlegen. Aber damals hat er auch schon Profis trainiert und Amateure. Also das war sein Preis. Und ich glaube, das ist so bis heute eigentlich eine gute Mischkalkulation. Zum Beispiel bei dem Dan, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor Mario dann darauf irgendwie eingeht, der hat ja quasi seinen Job bei Bora und macht deshalb nur Profiathleten zusätzlich und hat dann noch ein anderes System, das kann er ja irgendwann auch selber nochmal darstellen, wie er da fährt, finde ich auch sehr spannend und super fair auch, finde ich, gegenüber den noch nicht so hochgradig bezahlten Profis. Genau. Mario, wie siehst du den Aspekt?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich unterschreiben soll. Also ich würde es einfach 1:1 so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Also so sehe ich es auch. Du siehst es weder heute wenig Reibung, sondern viel Konsens eher. Macht aber nichts. Klar, letztendlich muss man immer gucken, was man für einen zeitlichen Aufwand hat. Und das, was du beschrieben hast, der eigentliche Planungsprozess ist wirklich im Profibereich, wie ich finde, ähnlich, also lass es ein paar Minuten mehr sein, ist aber nicht jetzt irgendwie so, dass man jetzt mit Faktor 10 irgendwie rechnen müsste, zeitlich oder so, sondern es bleibt in dem Bereich. Aber ich bin auch da ganz, ganz nah bei dir. Es ist dann eigentlich in der Kommunikation, in der täglichen Kommunikation aufwendiger. Und das ist der Unterschied. Aber ich sehe das natürlich auch so, wenn du manche Athleten siehst, und die Ruth Essel aus England hat sie auch neulich mal gepostet, was sie mit 2 Ironman-Siegen 2021, Mallorca und Südafrika, was sie unterm Strich abzüglich aller Ausgaben verdient hat, das waren, glaube ich, 14.000 Pfund. Das ist zu viel.
Das ist kein Pfund.
Nee, das ist zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben, sage ich mal überspitzt. Und der hat 2 Ironman-Rennen gewonnen. So, und jetzt hat nicht jeder 2 Ironman-Rennen gewonnen. Und da kann man sich auch ausmalen, was vielleicht dann ein 1B, 1C-Profi verdient. Also da bleibt fast nichts hängen. Und da muss man halt wirklich auch überlegen, kann man so jemanden dann vielleicht auch, der Potenzial hat, ein bisschen unterstützen, dass man sagt, okay, wir finden eine Lösung, dass wir da das monatliche Fixum ein bisschen niedriger ansetzen und haben dann eher vielleicht ein prämienabhängiges Honorarsystem. Oder kann man vielleicht sogar sagen, ich sehe dir das Potenzial und ich kann es dir anbieten, das auch vielleicht für Umme zu machen, weil ich dann auf der anderen Seite eine Mischkalkulation habe und Age-Gruppe habe, die das vielleicht ein Stück weit irgendwie mittragen können. Das muss jeder für sich dann selbst rausfinden, wie er das so macht. Genau.
Ja, also vielleicht auch da, wir hatten mal die Idee, weil ich habe das damals in dem Buch von Marc Verstegen, also 2005 oder so, gelesen. Die machen das ja nach Gehalt. Also der Top-Manager bezahlt halt mehr, oder der Top-Sportler, also der Top-Top-Sportler, also der Jan Frodeno zum Beispiel, würde mehr bezahlen als jetzt jemand, der wenig verdient oder am Anfang seiner Profikarriere steht. Das funktioniert scheinbar in Amerika. In Deutschland wird das niemals funktionieren, zumindest nicht in den nächsten 5 Jahren. Und auch in den letzten 10 Jahren hätte das nicht funktioniert, weil dann müssten ja Leute ihre Gehälter offenlegen. Und das ist ja in Deutschland ein Riesenthema. Das geht dann irgendwie nicht. Und wer mehr Geld verdient, habe ich auch meistens so den Eindruck, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, haben kommt vom Behalten. Die geben ihr Geld auch lieber weniger aus. Ist wirklich mein Eindruck. Also die Leute, die bei uns auftreten mit mehr Geld meistens oder mit höheren Gehältern, sind meistens auch ein bisschen kniepiger, komischerweise. Kommt vielleicht auch nicht von ungefähr. Also da, ich finde das total spannend und ich könnte mir auch sowas wie Patenschaften innerhalb eines Unternehmens vorstellen oder eines Coaches. Also das zum Beispiel ein Unternehmer, den du coacht, der könnte ja eine Patenschaft von einem Profiathleten übernehmen. Fände ich total geil, aber ich habe sowas mal angeregt. Das ist leider immer nur auf negatives Echo getroffen. Fände ich aber echt toll. Und sowieso, das vielleicht mal auch nochmal zu bekräftigen hier. Es gibt ja genug Leute im Triathlon, die mittelständische Unternehmen leiten, denen die vielleicht gehören. Ich glaube, die manchmal auch gerade aktuell in der Corona-Zeit nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Ein kleines Sponsoring von einem Profiathleten würde da dem einen oder anderen Profiathleten tatsächlich helfen, vielleicht sogar nochmal auf die nächste Stufe zu kommen. Ist, glaube ich, vielen Leuten aber nach wie vor nicht bewusst. Genau.
Ja, geht ja nicht nur um die Profiathleten, ne, sondern auch die Trainer müssen sich ja finanzieren können. Das möchte ich mal ganz kurz aufgreifen, Sebastian. Weil wir hatten eben Lubo Spielek, Top-Trainer, ist immer wieder bei uns auch in der Ausbildung und hat wahnsinnig viel zu erzählen. Was man nicht vergessen darf, da war eine Zeit lang beim Verband angestellt und hat in Baden-Württemberg die Kaderathleten trainiert. Das war so der Einstieg auch gewesen in Triathlon, ne? Also wo man so diese Linie sieht, dass, sagen wir mal, so ein festes Einkommen, ne, über so Jobs ist ja relativ selten. Zweites Beispiel, wo es ähnlich ist, Wolfram Bott, auch ein Top-Trainer, zufällig auch Baden-Württemberg, der auch mit Profiathleten gearbeitet hat, der auch im Verband angestellt ist, im Landesverband Baden-Württemberg und dort die Kadersportler trainiert. Und die haben ein ganz cooles Modell, die trainieren mit den Profiathleten vor Ort zusammen. Also sprich, die dann gemeinsame Wasserzeiten beispielsweise haben. Und man versucht so ein bisschen den Kreis zu schließen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn wir jetzt über Einsteiger gesprochen haben, muss man auch ganz klar sagen, Einsteiger können ja tatsächlich gerade jetzt, ne, für den Berufstrainer auch schon schwierig sein, was Kommunikation angeht, weil viel Umplanung auch notwendig ist, ne? Wenn es jemand ist, der da voll im Berufsleben steht und Familie hat und dann doch das ein oder andere immer mal dazwischen kommen kann, dann muss das Training angepasst werden und ist nicht damit getan, so nach dem Motto, ja, du darfst dich einmal melden und dann war's das, weil dann halt einfach die Woche oder der Monat nicht mehr so 100% funktioniert. Also das wären Punkte, die man dort auch einfach mal nennen muss, wo man auch sagen muss, naja, es gibt in Deutschland schon auch Vereine, die gerade so für Einsteiger eigentlich eine ganz gute Anlaufstelle sind. Es gibt in Frankfurt einen Triathlon-Verein, der hat, glaube ich, 90 Trainingsstunden pro Woche. Das ist jetzt nicht in jedem Platz der Republik möglich, aber es gibt auch auf dem Land tatsächlich viele tolle Trainingsangebote, wo man dann sich schon überlegen kann, dass auch Vereinstrainer jetzt für mich als Sportler ja nicht so viel kosten, aber eine gute Anlaufstelle sein können.
Also ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach hier im Podcast gesagt und das kann man auch hier nur wieder unterstreichen und unterschreiben. Anfänger, Trainer und Anfänger gehören meiner Meinung nach erstmal in den Verein. Die brauchen noch keinen individuellen Coach. Auch wenn ich mir da jetzt ins eigene Bein schneide, schieße, wie auch immer. Da bin ich total mit vorne dabei. Die Basics lernst du am besten im Verein, weil das ist, haben wir auch schon öfters darüber gesprochen, jemandem das Schwimmen beizubringen, Schwimmverbesserung. Klar gibt es da Tools, mit denen man arbeiten kann. Aber auch so das Socializen, vielleicht den Lifestyle Triathlon, den lernst du doch im Verein und nicht über ein individuelles Coaching. Und deswegen immer nochmal, gerade ist gut, das war jetzt vielleicht die letzten 2 Jahre ein bisschen schwieriger, aber im Grunde, wenn ihr mit dem Triathlon anfangt, geht in den Verein, lernt den Sport dort kennen. Es gibt gute Vereinstrainer in Deutschland. Es gibt auch genügend, also das, da bin ich auch mir völlig im Klaren. Also ich sehe es ja immer wieder, war ja selber lange Zeit auch Vereinstrainer. Und Dennis, was du auch gerade gesagt hast, war bei mir ja auch ähnlich. Ich war ja auch 10 Jahre knapp an der Sporthochschule angestellt und konnte das Unternehmen parallel aufbauen. Also würde ich auch immer mal empfehlen, weil das so ein bisschen, mein Mario hat das ja nicht gemacht, ne? Der sein Unternehmen quasi von Grund auf und dann voll mit rein. Das habe ich nicht gemacht. Das hat mir immer so ein bisschen die Sicherheit gegeben und auch die Freiheit, mich ein bisschen auszuprobieren. Aber Mario, das ist sicherlich dann auch eine Herausforderung gewesen mit einer jungen Familie dann am Anfang oder ein bisschen später.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe natürlich schon relativ viel Gas geben müssen. Damals gab es ja noch die Möglichkeit der Ich-AG, hieß es damals. Also hast du so eine Existenzgründung bekommen. Es waren, glaube ich, im ersten Jahr, ich meine, 600 Euro im Monat oder sowas. Und dann im zweiten Jahr 400 und dann im dritten Jahr 150 oder sowas. Das war so ein bisschen eine Anschubfinanzierung von der Bundesagentur für Arbeit. Das habe ich natürlich auch wirklich genommen und auch gebraucht. Und dann war es ganz klar, ja, Klinken putzen. Also du musstest halt schon dir selbst in den Arsch treten, ganz hart gesagt. Du musst halt wirklich sehen, dass du das Ding zum Laufen bekommst. Und dann habe ich viele Probetrainings gegeben oder auch viele Probemonate gecoacht, um einfach Interesse zu wecken. Und das war schon auch nicht so eine ganz leichte Zeit, auf keinen Fall. Und das, gut, damals habe ich noch keine Kinder gehabt, dann ging das. Aber dann in dem Moment, als dann Kind Nummer 1 auf der Welt war, war klar, da gibt es noch eine größere Notwendigkeit, jetzt noch mehr Gas zu geben. Und das habe ich ja immer eben schon mal gesagt, das hat mir immer Spaß gemacht. Und ich sehe das ja auch heute noch so. Ich gebe ja auch heute noch irgendwo Gas, um halt besser zu werden. Und das treibt mich an.
Ja, absolut. Also dieses Privileg, was du ganz am Anfang gesagt hast, ich glaube, das ist auch der Grundsatz. Also was ich heute immer wieder beobachte, ist, manchmal denke ich auch, okay, das ist dann auch das schlechte Beispiel Triathlon Crew vielleicht als Plattform, weil man sieht, okay, man kann über Social Media gewisse Reichweiten generieren. Coaching beginnt nicht damit, irgendwie erstmal eine Broschüre rauszuschicken, ein Buch zu schreiben oder einen Instagram-Kanal aufzubauen. Das ist Marketing. Ja, das kann man dann machen, begleitend. Aber erst einmal musst du wissen, was ist deine Motivation? Also warum machst du das? Was sind deine Ziele damit? Ich glaube, das ist auch wichtig. Also vielleicht will man sich auch nochmal ausprobieren. Nebenberuflich kann ja auch was sein. Wenn du das langfristig machen willst, musst du ja arbeiten. Das ist ein Job. Das ist ein Knochenjob teilweise auch. Ich glaube, du hattest dann ja 0 Kilometer Schwimmen, 0 Kilometer Rad, 0 Kilometer Lauf, aber ich glaube, über 60 Stunden Arbeit. Ich glaube, das kann jeder Trainer und Trainer auch bestätigen. Das ist die Realität da draußen. Das ist aber nicht Social Media konform. Ne? Es schreibt keiner oder es macht keiner das Posting mit dem müden Gesicht in der Story. Ich habe schon wieder 60 Stunden gearbeitet, war eine harte Woche. Das passt halt nicht zu Social Media. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja? Also dieses ganze Marketing und dann teilweise erstmal so ein Coaching bei irgendeinem Business Coach machen, vergesst das. Das ist nicht die Realität.
Ja, sehr gute Punkte, Sebastian, richtig gute Punkte. Die bringen mich jetzt auch dazu, kurz mal so ein bisschen provozierend hier einzugreifen, quasi Kollegen in die Runde, weil Social Media ist ja auch oft so ein bisschen Punkt, wo, und da gibt es auch hier in Hessen so ein, zwei Beispiele, wo viel, sagen wir mal, Schein verkauft wird, also ne, cooles, dreckiges Hardcore-Image im Training. Und es muss hier gute Show sein. Und die Frage ist ja auf der anderen Seite, ne, so ein ganz banales Grundlagenausdauertraining ist vielleicht auch mal ganz langweilig und total banal, kann aber auch mal eine ganze Zeit lang dominierend eine Rolle spielen. Und das ist so ein Punkt, wo ich auch immer wieder sagen muss, Leute, passt auf, wenn ihr irgendwas jetzt seht, fancy Trainingseinheiten oder, einfach das Ganze einordnen können. Ne? Also warum macht derjenige das jetzt? Wo kommt er her? Wo will er hin? Und das finde ich auch wichtig, dass man einfach als Trainer sich so positioniert, dass man sein Training, sagen wir mal, auch wirklich inhaltlich vertreten kann und da nicht eine Show draus macht. Ne? Also Training ist keine Show. Trainiert nicht für die Social-Media-Dinge, sondern du trainierst für dein Ziel. Und wenn es halt langweilig ist, ist es langweilig. Und wenn es halt draußen regnet, dann gibt es halt auch Leute, die fahren halt mal draußen im Nieselregen ihre 2 Stunden und kommen dafür richtig um die Kurve rum und fahren nicht auf dem Auflieger Richtung scharfer Kurve beim Ironman Frankfurt und legen sich halt ab, weil sie meinen, sie müssen in der Kurve durchtreten. Also auch das ist für mich Trainerarbeit, ne? Dass man dort entsprechend arbeitet, oder? Wie seht ihr das?
Ich muss immer innerlich schmunzeln, wenn ich, ja, ist vielleicht ein bisschen arrogant von oben herab oder so, aber ich kriege das momentan relativ oft auf, warum auch immer, auf Instagram angezeigt, dass da jetzt neue Coaches wieder auf den Markt kommen. Das sehe ich ja seit Jahren eigentlich. Und wenn du dann mal auf deren Webseiten guckst und dann steht dann manchmal bei Qualifikationen Trainerausbildung in Planung. Also ich gehe ja auch nicht zu einem Medizinstudenten, lass mich mal offenen Hirn operieren, weil er gedenkt, Neurochirurg zu werden. Das macht mir dann nicht. Also ich finde einfach, das ist die falsche Reihenfolge. Also erstmal muss man ja vielleicht auch mal ein bisschen als Trainer in Vorleistung treten und muss erstmal in Vorleistung gehen, muss auch mal eine gewisse Qualifikation erlangen und dann kann ich auch auf die Menschheit losgelassen werden und nicht andersrum.
Wenn ich da einmal reingrätschen darf, weil ich höre dann öfters das Argument, ja, aber ey, das ist ein krasses Argument hier, das ist doch bei Medizin mit viel mehr Verantwortung. Nö. Wenn du jemanden einen Monat, 2, 3 Monate richtig abschießt und der danach ein Jahr lang Übertraining ist, was ich alle schon gesehen habe von Leuten oder von damals Kumpel, damals haben wir zum Studium ja selber gerichtet, also wir wurden ja nicht gerichtet, sondern wir haben uns selber gerichtet, dann finde ich, hat das einen gesundheitlichen, medizinischen Aspekt und das würde vermutlich einem eher gut ausgebildeten und eher vielleicht etwas konservativeren Trainer nicht passieren.
Du arbeitest mit den wertvollsten Gütern eines Menschen, mit der Freizeit und mit der Gesundheit und das stimme ich dir 100% zu. Das ist einfach sorgfältig mit umzugehen.
Ja, genau. Deswegen, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Mario. Das war nur ganz, ganz wichtig an der Stelle.
Ich bin da völlig deiner Meinung. Ich kriege auch immer wieder mal Anfragen, ja, wie hast denn du das damals gemacht? Also, wer hat angeschrieben, wie hast denn du es damals gemacht und was würdest du mir für Qualifikationen empfehlen? Was soll ich denn für Ausbildungen machen oder wie soll ich mich denn auf die Tätigkeit des Trainers vorbereiten? Klar, jetzt sage ich das nicht, weil der Dennis da sitzt, sondern ich sage ganz klar, du musst diese DTU-Laufbahn, CBA-Lizenz idealerweise, die musst du vollziehen. Wenn du das gemacht hast, dann hast du einen mehr als sehr solides Fundament in Sachen Wissen und Bildung erlangt, ganz klar. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich über dieses komische Internet fortzubilden. Also gibt es ja genügend Möglichkeiten. Du musst es halt nur wollen. Und das ist halt der große Unterschied. Es gibt viele Trainer, die einmal irgendwie vielleicht eine Lizenz erlangt haben, so wird es mir zumindest immer wieder auch mitgeteilt, die sich dann aber da so ein bisschen drauf ausruhen. Und das ist ja eine Sache, die sich immer wieder verändert. Es gibt immer wieder neue Strömungen, die ihr mit Triathlon Crew natürlich auch aufgreift, immer wieder in Videos und erklärt. Und man muss dann auch versuchen, sich selbst ein bisschen weiterzuentwickeln. Und wer halt stehen bleibt, der bleibt dann irgendwann auch mal businessmäßig vielleicht stehen.
Also man muss sich schon lebenslanges Lernen ist da so ein bisschen ein Stichwort. Da ist ja auch der Sebastian Zeller mit der Triathlon Crew auch dabei und unterstützt uns beispielsweise in der Ausbildung. Oder auch in der Fortbildung gibt es Möglichkeiten, dort mal über den Tellerrand hinauszuschauen. An der Stelle gibt es aber auch Gefahren, in Anführungszeichen. Ne? Also es gibt in Deutschland auch Anbieter, die Triathlon-Trainer-Lizenzen in Anführungszeichen anbieten. Das sind kommerzielle Unternehmen. Also ich habe keine Ahnung, was dort sozusagen auf dem Lehrplan steht. Was bei uns auf dem Lehrplan steht, habe ich einen sehr guten Eindruck. Und da haben wir ja auch ein bisschen Hirnschmalz mit rein gesteckt. Und auch der ein oder andere Trainer versucht über, sagen wir mal, eine Trainerlizenz irgendwo sein Wissen zu vermonetarisieren. Das heißt, dort seine Erfahrung irgendwo weiterzugeben. Es hat natürlich auch seine Berechtigung. Das kann man machen, wenn man möchte. Ich möchte einfach nur so ein bisschen davor warnen, oder so ein bisschen sagen, dass man auch so ein, sagen wir mal, auch so eine Verbandsstruktur nichts unterschätzen darf in dem, was sie an Wissen versuchen aufzubereiten und mitzugeben. Und das ist dann schon, sagen wir mal, ein bisschen länger als ein oder ein bisschen mehr als eine Trainererfahrung, sondern sind sehr, sehr, sehr viele Trainererfahrungen. Und noch dazu das, was wir an wissenschaftlicher Unterstützung haben und nutzen, um eben genau dafür zu sorgen, dass die Trainer eben auf was zurückgreifen zu können, was auch inhaltlich Hand und Fuß hat.
Also ich glaube, die meisten Leute, die über Verbände schimpfen, sind ja diejenigen, die sich da selten mit wirklich auseinandergesetzt haben oder das ganze Angebot mal ausschöpfen. Sehe ich meistens so. Würde ich mich auch selber nicht von freisprechen, ist mir sicherlich auch schon an der einen oder anderen Stelle passiert. Aber man kann ja auch erstmal nachfragen. Aber das mit diesen privaten Lizenzen, ja, das verstehe ich auch nicht ganz, also klar, die Motivation dahinter verstehe ich, die ist monetär, aber das kann im Grunde nicht der Anspruch sein.
Ihr dürft eine Sache nicht vergessen, auch wenn es jetzt Langstreckler sind, die vielleicht bei kommerziellen Trainern jetzt unter Vertrag sind oder von denen gecoacht werden, die meisten von denen, wahrscheinlich 95% oder 98% aller erfolgreichen Langdistanzler haben eine Karriere im Verband hinter sich, also die haben Verbandstrainer und Vereinstrainer zu Beginn gehabt, also das ist so ganz verkehrt kann das ja nicht sein, was der Verband da so macht, also ich würde schon immer auch sagen, ich meine, deswegen haben wir ja einen Verband, geht zur DTU, macht die, oder erstmal die im Landesverband die C-Trainer-Ausbildung und dann B- und A-Lizenz, entweder im olympischen Bereich oder halt Langdistanz, also das ist schon auch eine sehr, 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 sehr gute Basis und auch wirklich eine gute Referenz. Und ich finde es auch super, Dennis, nochmal an der Stelle, dass ihr diesen digitalen Badge entworfen habt, den man sich auf seine Visitenkarte oder Webseite tackern kann, damit das nach außen hin auch sichtbar ist, dass man halt eben ein vom Verband zertifizierter, ausgebildeter Trainer ist. Das ist ein wichtiges Gütesiegel, wie ich finde. Also schon eine gute Institution.
Ja, versuchen wir ja so ein bisschen mit am Leben zu halten, auch dass wirklich die Trainerinnen und Trainer als Stütze im Triathlon gesehen werden, sind zuletzt als Heldinnen des Monats gewählt worden, die Ausbildung sozusagen, die jetzt 22 zu Ende gegangen sind, also das ist schon ein wichtiger Posten. Ich möchte aber trotzdem nochmal zurückkommen zu dem Thema auch, ich mache mich selbstständig als Triathlon-Trainer, dass wir vielleicht jetzt, wir haben über Training, wie sich das zusammensetzt, gesprochen, welche Preise dort in Frage kommen können, aber es gibt ja noch andere Punkte, die dort mit reinfließen können. Mario, wie sieht es bei dir aus? Du hast, glaube ich, auch eigene Räumlichkeiten dann für dein Trainingsinstitut sozusagen.
Genau, ich habe ein kleines Büro, das hat 49 Quadratmeter und ich kann Diagnostik hier machen, das mache ich auch, aber ich habe das irgendwann mal nicht mehr zu Hause ausgehalten, hört sich ein bisschen blöd an oder so, aber es ging einfach nicht mehr von zu Hause zu arbeiten und ich möchte auch eigentlich das Berufliche mit dem Privaten nicht vermischen. Das heißt, ich habe jetzt zu Hause dann auch keine Sportler empfangen, sondern ich möchte das klar trennen und habe mich dann immer irgendwo in einem Café getroffen oder in der Hotellobby und das hat immer so ein bisschen was Anrüchiges, finde ich. Also von daher ist es gut, da auch ein eigenes Institut oder ein eigenes Büro zu haben. Klar, das kostet natürlich Geld, ganz klar. Also die Kosten, die man auch als Trainer hat, die muss man natürlich auch anführen. Aber nicht nur die fixen Kosten, die man jeden Monat hat, sondern man muss ja auch ein bisschen weiter gucken. Irgendwann ist man vielleicht auch mal im Rentenalter angelangt und hat halt als Selbstständiger nichts in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Also das sind alles Faktoren, die dann bei der Preisgestaltung irgendwo auch nochmal zu Buche schlagen. Plus Versicherungen wie vielleicht ein Berufsrechtsschutz, Berufshaftpflicht. Also das sind alles Dinge, die man, und man muss sich selbst krankenversichern. Also das sind alles Dinge, die man irgendwo einpreisen muss, ganz klar.
Ja, also definitiv und vielleicht mal beginnend, also wenn man jetzt wirklich das Ziel hat, okay, ich möchte ein Trainer werden, ein Coaching-Business von mir aus, nehmen wir ruhig mal den Begriff, auch wenn der vielleicht ein bisschen schmierig klingt oder so.
Hast du schwierig oder schmierig gesagt?
Kannst du dir aussuchen. Ja, okay. Aber ich habe schmierig gesagt. Ja, ja, so ein bisschen BWLer-mäßig. Sorry, kein Diss an die BWLer hier, aber es klingt so ein bisschen, ja, so Business, ne, tralala, Gedöns. Aber sagen wir mal, man möchte so irgendwie darauf langfristig von leben, dann würde ich zum Beispiel, wir haben damals eine GbR gegründet, das würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde heute zumindest eine Kapitalgesellschaft, also eine UG oder eine GmbH gründen. Eine UG kann man ja theoretisch ab 1 Euro, dann ist ja aber direkt insolvent sozusagen, gründen, weil man dann natürlich direkt auch so ein bisschen rechtlich besser abgesichert ist. Ne? Man ist dann noch, also die UG ist ja noch haftungsbeschränkt, aber eine GmbH dann ja letzten Endes dann nicht mehr. Wenn man das ja langfristig machen möchte, dann sollte man das vielleicht auch einfach mal das Geld in die Hand nehmen. Eine UG kann man ja auch relativ günstig mit ein paar tausend Euro gründen. Dann ist man rechtlich auf jeden Fall schon mal besser aufgestellt und auch langfristig, wenn man zum Beispiel Leute anstellen möchte, dann ist das auch ein bisschen leichter über eine Kapitalgesellschaft, als wenn man selbstständig ist. Also das würde ich zum Beispiel ändern und eine Wandlung von der GbR, eine UG beziehungsweise jetzt GmbH kann ich jetzt auch nicht jedem empfehlen, kostet nämlich auch wieder Geld, muss ja der Steuerberater, nur falls der Wirtschaftsprüfer drüber schauen. Und wenn einmal zum Beispiel eine GbR etwas gekauft hat, also zum Beispiel eine Rolle oder eine Spiro oder ein Laktatmessgerät, muss das ja weiterverkauft werden an die UG mit, wie auch immer. Es ist super kompliziert und deshalb würde ich das zum Beispiel heute anders machen. Also wenn ich heute beginnen würde, würde ich eine UG mindestens mal gründen. Dann hast du es richtigerweise gesagt, erstmal die ganzen rechtlichen Sachen klären und vor allem die steuerlichen Sachen klären. Also ich würde mir auf jeden Fall einen Steuerberater hinzuziehen. Ich würde mit zumindest meinem Juristen, vielleicht auch einem befreundeten Juristen sprechen. Okay, worauf muss ich da achten? Also wie du gerade gesagt hast, Berufshaftpflicht, Rechtsschutz vielleicht, all die Sachen. Auch sowas wie eine Homepage, worauf muss ich da achten? Ne? Impressum und so weiter. Und all diese Geschichten. Das sind jetzt langweilige Themen, aber es sind nachher die Sachen, die einem sehr viel Geld kosten können und die einem um die Ohren fliegen können und vielleicht sogar das Business von Anfang an direkt kaputt machen können, wenn man es nicht richtig gemacht hat. Also das würde ich auf jeden Fall machen und dann halt vielleicht nicht direkt mit einer Immobilie starten, weil das kostet ja in den Großstädten mittlerweile echt viel Geld. Also ich will jetzt hier unsere Fixkosten mal nicht erwähnen, aber das ist mittlerweile also mit Personal ein guter fünfstelliger Betrag, fast schon ein mittlerer fünfstelliger Betrag, den man da jeden Monat erstmal aufbringen muss. Und das bringt dann ja auch eine Verantwortung mit sich. Gleichzeitig aber nochmal, eine Kapitalgesellschaft, also UG oder GmbH, hat immer den Vorzug sozusagen, dann auch später zu wachsen. Weil das würde ich auf jeden Fall auch, die Perspektive würde ich immer eröffnen. Oder die Gedanken sollte man sich machen. Möchte man quasi selbstständig weiterhin sein, ein Trainer sein? Oder möchte man vielleicht eine Unternehmung aufbauen, also ein Unternehmen mit Angestellten? Wir haben uns dann irgendwann für die zweite Option entschieden. Das bietet uns heute natürlich den Vorteil, dass wir auch mal in Anführungszeichen nicht arbeiten können. Das klingt immer so ein bisschen relativ, weil ich bin ja immer noch Coach und ich muss immer arbeiten. Aber wir müssen nicht immer vor Ort sein. Also weil die Leistungsdiagnostik wird ja auch durchgeführt, wenn ich nicht da bin, weil dafür haben wir ja Angestellte. Und halt auch angestellte Trainer. Gleichzeitig kann man darüber natürlich so die berühmte Vokabel dann die Skalierung vornehmen. Ne? Also wenn ich mehr Trainer habe, kann ich mehr Athleten betreuen, wobei da der Skalierungsschlüssel natürlich immer relativ ist, weil man sich ja immer überlegen muss, auch da wieder, wie viel muss denn so ein Trainer verdienen? Und das ist ja nicht das Bruttogehalt, sondern es sind die Realkosten. Also da muss ja noch ein Arbeitgeberanteil drauf und dann wundert man sich plötzlich, was so eine 40-Stunden-Stelle oder eine halbe Stelle eigentlich kostet, was man da für Gelder aufbringen muss. Und dann wie viele Dienstleistungen plus Athleten denn so ein Trainer plötzlich denn dann ja pro Woche, pro Monat betreuen bzw. durchführen muss. So, und ich glaube, um vielleicht auch mal so eine Zahl zu nennen, weil wir haben bisher noch keine Zahlen genannt, landen wir dann in so einem Coaching zwischen 150 und 250 Euro pro Person pro Monat. Ich glaube, viel niedriger kann das heute nicht mehr sein, sollte es auch nicht sein. Und viel höher muss es auch, glaube ich, nicht sein. Das kann sein, wenn man sich jetzt nur auf Profis konzentrieren möchte und jetzt nur die Top-Tier-Profis hat, da kann das auch teurer sein. Aber am Ende des Tages muss man ja irgendwie immer auf ein Gehalt kommen mit, ich will jetzt gar kein Gehalt nennen, was man verdienen muss. Das soll ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber das muss irgendwie dann ja wieder bei rausspringen, ne? Abzüglich der Fixkosten.
Das waren jetzt ganz wichtige Punkte, die ihr genannt habt. Und jeder, der sich für dieses Thema interessiert, sollte nochmal zurückspulen, die letzten 5 Minuten nochmal hören, weil es einfach wirklich unglaublich wichtig ist. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, ne? Die Berufshaftpflicht als wichtigen Punkt. Wir bewegen uns schon auch im Bereich mit ganz vielen großen Fragezeichen. Also wenn ich jetzt mal nehme, wir haben einen Sportler, den schicken wir zum Training, egal ob Radfahren oder Schwimmen, und es passiert was. Ein Unfall, ein gesundheitliches Ereignis, Herzinfarkt, wie auch immer. Also man muss ja dann schon auch schlimme Dinge mitdenken können. Dann ist schon auch eine Frage, was passiert, wenn jetzt ich den losgeschickt habe und wie bin ich in Streitfragen dann entsprechend abgesichert, ne? Also im Vereinstraining sind ja viele Sachen einfach abgesichert, automatisch. Das haben wir nicht, wenn wir sozusagen selbstständig, freiberuflich die Leute wegschicken. Jetzt mal so blöd gesagt, ne? Also auch diese Themen bitte alle da draußen gerne mitdenken. Und das ist auch nicht so einfach, ne? Ich gehe jetzt nicht hin und sage dann, hier Berufsverpflicht interessiere ich mich für Triathlon-Trainer. Da liegen da nicht die Pakete sozusagen bereit, sondern da muss man schon so ein bisschen gucken, dass das entsprechend passt.
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast, eben gerade mit, es kann ja was passieren und das Thema Herzinfarkt, also ganz aktuell, ich habe vor 2 Jahren einen neuen Sportler aufgenommen, der dann irgendwann so in einem Nebensatz erwähnt hat, dass er ein Defi eingebaut hat. Da habe ich gesagt, okay, das ist ja ein interessanter Fakt, aber irgendwie würde ich das ganz gerne nochmal vom Kardiologen irgendwie bestätigt bekommen, dass du auch wirklich als sportgesund eingestuft wirst und wirklich Sport machen darfst und ohne, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Und bis er dieses Schreiben nicht eingereicht hat, habe ich halt ganz klar gesagt, gibt es auch kein Coaching, weil ich muss mich da schon auch ein Stück weit irgendwo absichern. Weiß gar nicht, ob das jetzt, wenn es vor Gericht gehen würde, dann wirklich standhalten würde, aber es gibt zumindest ein ganz gutes Gefühl, dass man da ein bisschen Sorge dafür getragen hat. Und das kann ich nur empfehlen, also dass man sich da immer nochmal rückversichert und auch wirklich dann nochmal von einem Arzt, wir sind keine Ärzte, dass man sich das von einem Arzt auch wirklich nochmal bestätigen lässt, dass da wirklich auch nichts im Argen liegt an der Stelle.
Kann tatsächlich immer wieder passieren, ne? Sowas, ich meine, klingt jetzt speziell. Ich hatte mal einen bei mir in der alten Zeit, der hatte 2 Hüfttaps und wollte rot machen. So, das ist halt auch, ne? Sagt jetzt nicht jeder Orthopäde sofort Juhu und der ein oder andere Physiotherapeut wird die Stirn runzeln. Und wenn ich das jetzt aber nicht weiß und dann doch tatsächlich was passiert und mir dann vielleicht gesagt wird, ich hätte es gewusst. Also da sind viele Konstellationen, wo man dann einfach so ein bisschen für sich auch Sicherheit suchen muss, damit man dann am Ende vom Tag auch ruhig schlafen kann.
Ganz aktuelles Thema, Corona. Ich meine, ich habe relativ viele positive Sportler. So, dann versuchst du natürlich wieder zurückzubringen in den Sport und versuchst auch dann eine gewisse Strategie zu entwickeln. Und es gibt ja mittlerweile ein paar Quellen, die man auch lesen kann dazu, dass man vielleicht auch mal so eine Art Handlungsempfehlung bekommt. Ich sage immer ganz klar, ihr müsst auf jeden Fall zum Kardiologen gehen und ihr müsst euch checken lassen und dann euch auch bestätigen lassen, dass da nichts kardiologisch kommen kann, vielleicht, weiß ja auch nicht. Und da bin ich so ein bisschen panisch, sag ich mal, weil ich es natürlich auch nicht absehen kann, ob letztendlich weiß ja keiner, was da vielleicht Long-Covid-mäßig noch kommt. Aber zumindest versuche ich mich ein bisschen abzusichern, indem ich auch schriftlich nachweisen kann, dass ich den Sportler darauf hingewiesen habe, doch bitte zum Kardiologen zu gehen. Und irgendwie muss man sich, glaube ich, so ein bisschen absichern.
Genau. Also dieses ganze Versicherungsthema auf jeden Fall mit, vielleicht mal mit einem Berater, einem Versicherungsberater, das sind ja auch eigentlich vernünftige Menschen. Die werden ja immer so schlecht dargestellt, aber eigentlich sind es doch, also ich habe zumindest einen sehr, sehr guten, dem ich da vertraue und mit dem man solche Themen auch besprechen kann. Und dann eben auch, ne, was braucht man denn da privat, ne? Man muss sich dann plötzlich auch privat versichern und all das sind ja solche Geschichten, mit denen man sich plötzlich beschäftigen muss.
Aber einen ganz, in so einer Selbstständigkeit. Ganz wichtigen Punkt, ich weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt haben, das Thema Steuern. Also es ist ja als Selbstständiger erstmal so, dass du das Geld erstmal bekommst und dann ist der große Unterschied zu dem Angestellten, der das Geld halt gleich abgeführt bekommt ans Finanzamt. Du hast es erstmal in deinen Händen und musst es dann abführen. Und das ist ein großer Punkt. Also da gibt's, glaube ich, den einen oder anderen, der dann irgendwann nochmal große Augen macht, wenn das Finanzamt nochmal anfragt, wie sieht denn das aus? Möchtest du eigentlich nochmal deine Einkommensteuer und deine Umsatzsteuer und so weiter zahlen? Oder Gewerbesteuer? Das sind natürlich dann noch so ein paar Punkte, die man vielleicht auch noch ein bisschen mit einpreisen muss.
Ja, da kann ein Unternehmen Vorteile haben, ne? Durchaus. Deswegen, ich empfehle da, also das ist meine Empfehlung. Ich meine, ich bin auch kein Fachmann, aber also aus meiner Perspektive macht das durchaus Sinn. Gerade auch später Richtung Umsatzsteuer und all diese Geschichten meine ich schon, dass das Vorteile haben kann. Und Allgemeinkapitalgesellschaften, wie gesagt, nochmal rechtlicher Natur, hat das sicherlich auch das eine oder hat er auch den ein oder anderen Vorteil des Ganzen. Und man kann sich aber auch zum Beispiel selber dann ja auch als Geschäftsführer dort anstellen lassen. Und darüber dann auch wieder Vorteile nutzen, sowas wie eine betriebliche Altersvorsorge, machen wir selber auch. Aber du hast eben das Thema Altersvorsorge angesprochen. So könnte man das ja dann auch machen. Also sich selber bei der GmbH oder UG dann auch anstellen und darüber dann auch, vielleicht sogar dann auch je nachdem, das muss man aber auch im Steuerberater klären, da gibt es auch Ausnahmen, da sogar dann auch Rentenversichern, Krankenversichern, gesetzlich vielleicht sogar unter Umständen. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier kein Halbwissen streuen, dass sowas mit einem Berater klären, aber solche Gedanken vorher machen. Wie gesagt, ich würde es heute anders machen, als wir es vor 10 Jahren gemacht haben. Und das ist ja ein Learning, wo man sicherlich was mitnehmen kann. Und halt diese Kalkulation, ich glaube, die erscheint mir einfach nochmal so als ganz, ganz wesentlich auf beiden Seiten. Also für die Athleten, aber auch für die Trainer. Also was kann ich für den Preis X erwarten? Also ich kann auch als Athlet nicht erwarten, dass dann mein Trainer jeden Tag eine halbe Stunde mit mir kommuniziert. Also irgendwie 3,5 Stunden pro Woche. Das kann ich dann auch nicht aufbringen. Das sind dann irgendwie 14 Stunden pro Monat. Und wenn man das mal auf den Stundenlohn dann plötzlich rechnet, wird das auch nicht aufgehen. Also irgendwo, glaube ich, kommt man dann zumindest brutto bei einem Stundensatz von mindestens mal 75 Euro aus, nochmal brutto. Und dann muss man alles, was wir gerade besprochen haben, davon abziehen. Und dann ist das netto eigentlich relativ wenig. Und so im Vergleich, dann glaube ich gar nicht so das Gehalt, wovon es viele ausgehen. Weil man denkt ja immer so, ja, guck mal, du kriegst doch jetzt hier, also wir nehmen jetzt aktuell 179 Euro pro Monat. Ja, das ist brutto, ne? Wie gesagt, wir sind jetzt in der GmbH. Da kannst du schon mal 19% Umsatzsteuer davon von abziehen. Dann ist das netto nochmal ein bisschen weniger. Und so weiter und so fort. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie viele Athleten kann und will man betreuen? Oder wie viele kriegt man am Anfang? Ja, und dann kommen halt viele Leute in diese Spirale, plötzlich auf Instagram Kunststücke aufzuführen Richtung Marketing. Und deshalb, meine Empfehlung ist dort auch, wir haben das eben schon mal so ein bisschen angekratzt, das Thema, werdet erstmal Vereinstrainer. Vielleicht gibt es auch dort die Möglichkeit, über eine Aufwandsentschädigung anzufangen. Dann habt ihr auch schon mal ein bisschen Finanzstock wieder, da eure Erfahrung zu sammeln. Und dann die sehr ambitionierten, sehr interessierten Athleten. Da kann man dann ja vielleicht auch in Absprache mit dem, das würde ich immer mit Absprache mit der Vereinsführung machen, auch vielleicht ein Angebot schaffen. Aber einen Verein zu haben und vielleicht auch mehrere, wir haben ja in Köln ja mehrere Vereine und sind auch mit mehreren Vereinen verbunden, ist immer ein Positiv, weil es auch immer so einen Grundstock gibt oder immer noch einen Fluss an Athleten zu einem, wenn man noch nicht den Bekanntheitsgrad hat.
Mache ich ja auch. Ja. Also ich bin ja auch Vereinstrainer noch in Oberursel und klar, ich meine, letztendlich wissen wir alle, dass in den Vereinen nicht viel gezahlt werden kann pro Stunde oder pro Trainingseinheit. Muss aber auch fairerweise sagen, die haben mir meine B-Lizenz, meine A-Lizenz bei der DTU gezahlt.
Genau.
Das waren auch dann, keine Ahnung, Dennis, du weißt besser, keine Ahnung, ich weiß, 3.000 Euro oder sowas in Summe. Und ich habe mich halt verpflichtet, für mehrere Jahre dort zu bleiben. Und das ist dann auch eigentlich ein Geben und Nehmen, wie es im Leben immer so sein sollte. Und genau, da hast du auch die Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen auch zu gewinnen für ein individuelles Coaching, weil natürlich klar, die Vereinstrainings können nie 100% individuell sein, sondern ist natürlich immer auf eine große Gruppe ausgelegt, mit feinen Abstufungen natürlich auch. Aber am Ende des Tages ist es eine ganz gute Möglichkeit, um Sportler zu akquirieren, Erfahrung zu sammeln und dann ja letztendlich dein Handwerk zu lernen.
Ja, und bitte da, Dennis, ich glaube, du willst dazu was sagen, aber da möchte ich noch einmal ganz kurz reingrätschen. Mir ist da ganz, ganz wichtig, weil wir das Beispiel vor ein paar Jahren hier in Köln hatten. Es kann dann nicht sein, dass man dann im Vereinstraining, zum Beispiel beim Schwimmtraining, sagt, nee, ich gebe dir jetzt keinen persönlichen Hinweis, dafür musst du bei mir ein Personal Training buchen. Das ist damit nicht gemeint, ne? Es gibt nur ein Zusatzangebot, was man darüber irgendwie schaffen kann. Aber mein Job als Trainer im Verein muss ich natürlich trotzdem vernünftig machen, weil ich wurde dann vom meinem Trainerkollegen damals angeschissen, warum ich denn jetzt, ich habe ihn da mal zwei, dreimal vertreten, und dann, warum ich denn jetzt hier individuelle Korrekturen gegeben hätten. Jetzt würden die Athleten das ja verlangen und er würde das ja immer nur separat anbieten. Also das kann es eben auch nicht sein. Ne? Aber Dennis, ich glaube, du wolltest dazu was sagen.
Alles gut, ihr habt sehr viele gute, wichtige Sachen gesagt. Ich höre euch gerne zu. Das gehe ich inhaltlich auch voll mit. Ich würde eine Sache noch ergänzen, weil ich werde immer mal gefragt, warum denn jetzt beispielsweise zwischen einer C-Lizenz und einer B-Lizenz 2 Jahre liegen müssen. Und diese 2 Jahre, die dazwischen liegen, die haben ganz besonderen Wert. Da geht es nämlich darum, Erfahrung zu sammeln als Trainer. Und deswegen ist auch, ne, für jeden, der loslegen möchte und sagen möchte, das Thema interessiert mich, ist dann auch gerade so die Arbeit im Verein ein wichtiger Punkt, weil ich mich da schon mal ausprobieren kann und schon mal so ein bisschen tatsächlich auch Erfahrung sammeln kann und auch je nachdem, wie groß der Verein ist in der Bandbreite. Ne? Also wenn ihr jetzt mal seht, in den größeren Vereinen, da gibt es ja wirklich eine Bandbreite von Triathlon. Oder beziehungsweise, wenn wir zu den Veranstaltungen gucken, wenn dann wieder alle gut stattfinden können, hoffentlich bald, was es da für eine Bandbreite gibt, dann würde ich sagen, also es gibt A, genug Beschäftigung für Trainerinnen und Trainer im Triathlon in einer ganz großen Bandbreite. Nicht jeder muss hauptberuflich Triathlon-Trainer oder Trainerin werden. Es gibt auch eben andere Möglichkeiten. Und wer das möchte, hat aber viele Chancen, dort auch sich tatsächlich weit zu entwickeln. Und der Hintergrund, ob Studium oder nicht Studium, das ist nicht das entscheidende Kriterium für einen guten Trainer, eine gute Trainerin, sondern da zählt schon ein bisschen mehr dazu. Und deswegen so eine Wartezeit und so eine in Anführungszeichen Ausbildungszeit darf man jetzt nicht als verschwendet sehen, sondern das ist tatsächlich abseits vom Wissen auch das eigene, das Persönliche, was sich entwickelt und sagen wir mal auch die Art und Weise, wie ich mit den Menschen dann arbeite, die sich entwickelt. Und das ist mindestens genauso wichtig wie diese ganzen formalen Geschichten.
Du hast was ganz Wichtiges gesagt auch. Es gibt genügend Arbeitsmöglichkeiten im Triathlon. Und ich glaube auch, man ist da gut beraten, kein Konkurrenzdenken irgendwie entwickeln zu lassen, sondern man muss wirklich auch das so sehen, dass der Markt groß ist, dass da nicht jedes Däppchen zum Deckelchen passt, sagt man auf Hessisch, dass da nicht jeder Topf zum Deckel passt, dass auch nicht jeder Athlet mit jedem Trainer zurechtkommt oder vice versa, dass es eben auch andersrum nicht funktioniert. Und das muss man einfach als Möglichkeit sehen, dass es da auch eine große Bandbreite gibt aus allen möglichen, ja, Konstellationen. Also es gibt unterschiedlichste Trainer. Ich habe es ja auch im Buch aufgezählt. Es gibt den Vollzeitberufstrainer, es gibt den Vereinstrainer, es gibt den Social-Media-affinen Trainer, sag ich mal. Und es gibt einfach da komplette Auswüchse jedweder Natur. Und ich denke nicht, dass da einer besser oder schlechter ist, sondern es kommt immer drauf an. Und das ist wichtig.
Absolut, und ich finde es auch unheimlich wichtig, ich meine, das, was wir hier machen, Wissen teilen. Ihr gebt ja auch schon viel Preis von eurer Arbeit, eurem Leben, was ihr euch auch aufgebaut habt. Und das machen andere auch. Ne? Wir haben schon ein paar genannt heute: Dan Loran, Lupo Spielek, Wolfram Bott, hier Doc Zeller, Mario Schmidt-Wendling und. Und dieses Austauschen und miteinander auch sprechen und, ne, das ist, glaube ich, auch oder zeigt auch, sagen wir mal, dass wir im Triathlon ja schon eine Art Familie sind, dass man sich nicht gleich als Konkurrenz und Mitbewerber sehen muss, sondern dass man das auch so ein bisschen umgehen kann. Und ihr dürft gleich noch was dazu sagen. Ich würde schon mal so eine Überleitung anteasern, weil mit Wissen teilen kommen wir dann auch gleich zur Buchrunde. Aber vorher will noch der Mario und der Sebastian was sagen.
Ja, ich habe genau große Familie. Das ist Segen und Fluch zugleich. Denn ich habe vor jetzt 3 Jahren einen Mitarbeiter gesucht und habe eine offizielle Stellenausschreibung publiziert und habe klar die Qualifikationskriterien festgelegt und auch reingeschrieben, dass ich ausschließlich Bewerbungen per E-Mail erhalten möchte. Und dann kam so eine Insta-Message: ey, ich bin dabei. Und da sage ich: nein, du bist nicht dabei, weil du den Text nicht vollumfänglich gelesen oder verstanden hast.
Ja, da haben sie aber auch 2 gefunden, ey. Ich auch überragend.
Ja, und da muss ich einfach sagen, das ist natürlich immer so, ja, wir sind im Sport, wir sind alle gleich per Du. Wir sind alle irgendwie Best Buddies und jeder, es ist ja alles easy going und good vibes only und so diese Nummer. Und wenn du das als Business siehst, ist es natürlich Business und nicht unbedingt immer nur Good Vibes Only. Und da muss ich echt sagen, der Selektionsprozess, bis dann mein jetziger Mitarbeiter Dennis Merz, der das auch extrem geil macht, wie ich finde, dann dabei rausgekommen ist, das war jetzt nicht so ganz einfach. Also da muss ich echt sagen, das war schon ziemlich holprig, das Ganze.
Ja, definitiv. Also auch diese Familie und so weiter, ich mit dem Du, das finde ich ganz spannend. Freddy, also mein Geschäftspartner, sagt auch immer, also was denn, wenn mir eins im Sport richtig auf den Sack geht, sorry für den Ausdruck hier, dann ist es, dass wir immer alle direkt per Du sind. Also klar, wir sagen im Englischen ist es eigentlich mal ganz nett und so weiter, aber ich glaube, man darf das nicht vergessen, dass es dann immer so eine Konnotierung immer noch gibt im Englischen, ne? Dass es trotzdem nochmal unterschiedliche Rollen gibt, dass dieses Du nicht immer das gleiche Du ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Formulierungen. Und ich finde, das ist im Sport häufig manchmal sogar eine Hürde. Es macht vielleicht auch Sinn, erstmal ein bisschen seriöser miteinander zu kommunizieren, gerade wenn es um geschäftliche Dinge geht und dann aufs Du überzugehen. Also mit Athleten und Trainern, dann finde ich das, na klar, da kann das direkt per Du sein. Man muss sich auch später gut verstehen und sich kennenlernen. Und mit dieser Familie, das nehme ich auch wahr. Ich habe das wieder bei der letzten B-Trainer-Fortbildung in Frankfurt wahrgenommen. Da habe ich Wolfram Bott übrigens im allerersten Mal kennengelernt. Ich kannte den vorher gar nicht und fand ihn total nett. Ist ja irgendwie wie das meine ich absolut positiv, eher so eine Art Teddybär-Coach dann irgendwie auch erstmal, ne, so auch in seiner Wahrnehmung. Ich glaube, der kann auch richtig streng sein, das darf man jetzt nicht unterschätzen, aber total netter Kerl, ich kannte den gar nicht, und mit dem sich mal auszutauschen und auch direkt so eine Offenheit, oder ich meine, wir sagen jetzt immer wieder, wie offen der Dan eigentlich ist, der erfolgreichste Typ gerade irgendwie in dem Geschäft, das ist irgendwie der offenste. Und ich finde, das sollten wir auch weiterhin leben. Und ich finde, eines sollten wir nie machen, und das sehe ich aber immer, immer öfter, wir sollten nicht dazu kommen, unser Coaching erstens nur über den Erfolg der Athleten zu definieren, weil es ist immer der Erfolg der Athleten, das muss ich mal ganz klar, also ist meine Meinung, ich sage auch gleich ein Beispiel, und zweitens uns nie darüber zu erheben, was man besser macht als andere. Man kann mit eigenen Stärken argumentieren. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber wenn ich lese das so häufig, ja, die und die trainieren ja nur Umfang und wir machen ja nur Qualität. Und dann sagt der andere wieder, ja, ich mache aber nur Umfang, weil die machen ja nur Qualität. Und ja, wir machen aber Krafttraining und das ist die Veränderung schlechthin. Ja, aber ich mache Ausdauer besser. Das ist Quatsch. Ich glaube, es gibt viele gute Trainer in Deutschland. Es wird auch immer, immer besser. Und wenn ich mir die Qualität im internationalen Vergleich angucke, also nennen wir mal 10 gute Trainer aus Deutschland, ich glaube, oder aus dem Dachraum, die kriegst du eher zusammen als 10 internationale gute Trainer mittlerweile, bin ich fast der Überzeugung. Und das Argument, warum ich das denke, dass es eigentlich immer nur um die Athleten geht, und das will ich mal ganz klar sagen, es geht nämlich nicht um uns als Trainer, es geht immer um die Athleten. Wir sind in dem Sinne auch Dienstleister, klar, aber es geht um die Athleten, es geht nie um uns. Das heißt, ich kann auch nie jemanden anderen schlagen und ganz bestimmt auch keine Athleten. Da gab es ja auch schon mal die eine oder andere Formulierung, die man lesen musste, die fand ich auch, also fand ich einfach nicht legitim oder auch einfach nicht okay. Und ein Punkt ist, ich habe vor 2 Jahren ungefähr, habe ich Maurice Clavel übernommen von Lubos Spielek. Und meine erste Frage war an Maurice, warum willst du einen neuen Trainer? Du hast einen der besten Trainer. Und er wollte einfach mal was Neues kennenlernen. Und mittlerweile trainiere ich ihn nicht mehr. Von wem wird er jetzt trainiert? Von wieder Lubos Spielek. Weil das einfach eine Beziehung ist, die super miteinander funktioniert hat. Unsere Beziehung hat auch wunderbar funktioniert, aber halt nicht so gut. Und als er jetzt letztes Jahr schon unter der Guidance von Lubos Südafrika gewonnen hat, könnt ihr mir glauben oder nicht, habe ich mich gefreut, als ob ich ihn betreuen würde. Ich habe wirklich ein Tränchen verdrückt, kann ich mal hier öffentlich zugeben. Habe ich live angeschaut, das Rennen. Weil es geht nicht um meinen Erfolg als Trainer, sondern es geht um den Erfolg des Athleten. Und wenn er jetzt endlich diesen Weg gegangen ist, den ihm immer alle gesagt haben, dass er ihn gehen kann, darum geht's. Ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das mal irgendwie auch als Trainer verstehen, auch in der Breite. Und da geht es mir ziemlich auf den Senkel, dass sich da immer so ein paar Selbstdarsteller als Trainer so in den Vordergrund rücken. Und das finde ich halt echt schade. Weil wir müssen uns immer im Dienste der Athleten sehen. Und das ist unabhängig, von wem es trainiert wird, wer von wem trainiert wird, weil ich glaube auch im Übrigen, du könntest die Top 5 Tier-Profis fast jedem guten Trainer geben, die würden trotzdem Hawaii gewinnen oder aufs Podium kommen. So ist es halt. Es geht nämlich vor allen Dingen um das Talent und die Fähigkeiten der Athleten und das zu moderieren und nicht um die Fähigkeiten des Coaches. Also ich glaube, die sind mittlerweile ziemlich vergleichbar. So, das war jetzt ein langer Monolog, aber es war mir mal ganz, ganz wichtig.
Ja, und ich muss sagen, das, was ihr beide gesagt habt, das hat mir auch Gänsehaut gemacht, weil es einfach tolle, tolle Worte waren und auch nochmal inhaltlich wirklich richtig, richtig gut getroffen hat. Und von daher nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch beide, dass ihr bisher wirklich einen tollen Einblick gegeben habt und auch ganz toll und klar argumentiert habt, was wichtig ist bei diesem Thema. Und damit würde ich...
Wir sind ganz nachdenklich. Ja, ich bin auch ganz nachdenklich, aber es ist irgendwie immer ganz, ganz schön, finde ich, wenn wir uns jetzt unterhalten in der Konstellation, dann, ich denke da immer noch mal drüber nach. Also das halt echt nur ein paar Stunden nach, was wir da eigentlich besprochen haben. Ich glaube, wir können das stundenlang jetzt noch weiterführen, weil das hat jeder noch seine Erfahrung, die er gemacht hat, oder vielleicht auch seine, ja, Dinge, die ihn vielleicht stören, aber jetzt haben wir 1:10 sehe ich auf der Uhr. Also ich denke, wir können
es... Wir können es auch nochmal wiederholen. Also
ja.
Ihr könnt vielleicht, ich moderiere das ganz kurz, Dennis. Wir posten das ja immer auf der Homepage. Da könnt ihr das gerne auch in die Kommentare hauen, unter dem Blogbeitrag. Könnt ihr einfach mal weitere Fragen, wenn auch Coaches dabei sind, die noch Fragen haben, wie baue ich das erfolgreiche Business auf? also wir sind ja keine Business-Coaches oder so, aber da kann man sich vielleicht auch nochmal austauschen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne da. Das war mir an der Stelle nochmal wichtig, weil es ja nicht mehr auf YouTube ist oder so, sondern nur noch auf der Homepage. Was heißt nur noch, aber es ist auf der Homepage und da könnt ihr es kommentieren.
Und ergänzend dann noch dazu Informationen zur Trainerausbildung dann auf www.biathlon.de. Dort finde ich auch eine Adresse, wenn es Fragen in diese Richtung gibt.
Sehr gut. Ja, und die Buchtipps, die wolltest du
genau, jetzt noch. Genau, wenn jetzt die Buchtipps, jetzt teilen wir das.
Die sind nämlich auch auf dem Blog.
Genau, ich habe was rausgesucht. Das Buch liegt hier bei mir auf dem Tisch. Ich hoffe, ihr zwei habt auch was rausgesucht. Bin schon ganz gespannt und würde sagen, Sebastian, magst du starten?
Ja, ich habe keinen Buchtipp, sondern ich habe einen Magazintipp, weil mir in letzter Zeit, wenn ich zu Themen recherchiert habe, oder eigentlich letzten Jahre, taucht ja immer wieder der Name Alex Hutchinson auf, der ganz viel beim Outside Magazine, so heißt es, genau, muss ich noch gerade so kurz nochmal nachgucken, schreibt. Und wenn immer Leute denken, ja, bei der Triathlon Crew sind wir schnell damit, irgendwie neue wissenschaftliche Themen aufzugreifen, wir sind verdammt langsam im Vergleich zu Alex Hutchinson. Und manchmal denke ich mir, boah, im Video hast du es echt kompliziert ausgedrückt, du hättest das einfach so zitieren können. Also lest euch die Artikel von Alex Hutchinson auf Outside Magazine durch. Super, wie einfach verständlich und wie schnell er das immer präsentiert, also neue wissenschaftliche Themen. Einer der letzten Artikel war zur Lauftechnik und warum schön laufen nicht immer schnell sein muss oder gut sein muss. Also genau mein Thema. Lasst euch auch da nicht von Social Media blenden, denn da sprinten immer nur alle. Deswegen sieht das immer nur super aus. Aber die wahren Künstler, die im Laufen, die wirklich Schnellläufer, die lassen sich auch beim lockeren Jog mal filmen und fotografieren. Und die sprinten nicht immer nur rum wie die Verrückten. Mal kleiner Social Media Hint an der Stelle.
War der Co-Autor des Artikels Lionel Sanders oder was? Oder...
Nee. Genau.
Spaß beiseite.
Schön laufen, meinst du?
Schön ja, laufen, genau. Ja, ich habe auch was rausgesucht von mir sehr geschätzten Louise Berg aus Australien, eine der renommiertesten Wissenschaftlerinnen im Bereich Sporternährung. Und das Buch heißt Caffeine for Sports Performance. Also Koffein oder Kaffee ist ja ein großes Thema bei uns Triathleten. Latte Art sehe ich immer wieder und teure Siebträgermaschinen. Aber was die Vorteile von Koffein sind, wie es richtig angewandt wird, welche Fallstricke es vielleicht auch gibt, hat sie in einem sehr, sehr guten Buch aufgelistet. Ich kann es wirklich nur empfehlen für diejenigen, die jetzt nicht nur Kaffee trinken, weil es irgendwie auf Social Media schön ist, sondern auch da vielleicht ihren Performance Boost haben möchten. Kann ich nur empfehlen.
Also ich glaube, das ist der Social Media Podcast hier schlechthin. Also mehr Bashing geht heute gar nicht.
Nur doof, dass wir den Podcast über Social Media auch bewerben. Ja, genau. Also das ist ein bisschen blöd, ja.
Aber Louise Berg, also kann ich, du hast ja schon öfters, glaube ich, oder zum zweiten Mal jetzt ein Buch von ihr empfohlen. Ist jetzt, glaube ich, auch retired, ne?
Genau.
Ja. Leider, aber ich glaube, sie ist immer noch ein bisschen dabei. Sie publiziert immer noch.
Ja. Fürs AIS.
Ja, Jungs, jetzt bin ich dran, ne? Ja. Ich musste eben schon kurz lachen, weil ich habe mich für die Sendung zwischen zwei Büchern entscheiden müssen. Und das erste, was ich nehmen wollte und nicht genommen habe, ist von Alex Hutchinson. Das steht bei mir links im Regal und heißt Endure. Das werde ich dann beim nächsten Mal vorstellen.
Super Buch.
Total ja. Toll. Und ich habe mich entschieden heute für das Buch von Stacey Sims. Roar ist auch ein englischsprachiges Buch. Ist ein Buch, das, sagen wir mal, das Training der Frau so ein bisschen umfassend beschreibt. Auch in Richtung Fitness und ein paar sagen wir mal Ecken Richtung Functional Training sind mit dabei, aber was ich ganz gut und wichtig finde, sind so die Einblicke in Richtung Training und Frau. Hat dort einige schöne Übersichten gemacht. Man muss jetzt nicht an jeder Stelle mit ihr 100% d'accord sein, aber ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, dass ich gerade bei so einem Thema auch etwas, sagen wir mal, unterschiedliche Ausrichtungen noch irgendwo entwickeln. Das ist ja ein ganz, ganz junges Forschungsfeld oder ein Forschungsfeld, wo jetzt, sagen wir mal, ein bisschen mehr Blick drauf geworfen wurde. Deswegen der Tipp Raw Stacy Sims.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin nach wie vor in der Vorbereitung von Videos zu dem Thema, möchte da eigentlich auch mit Experten mal drüber oder ExpertInnen drüber sprechen, ist aber echt schwierig, da irgendwie einen Konsens mal zu finden, weil auch da so klar, wie es dann auch teilweise marketingtechnisch dargestellt wird, ist es halt leider überhaupt nicht. Und da werden, glaube meiner Meinung nach, also so viel würde ich mir dann schon zutrauen, auch Dinge miteinander verwechselt oder falsche, also wirklich falsche, das so weit würde ich auch wirklich gehen, Praxisableitungen hergestellt, die man aus den Theorien so nicht oder aus der Studienlage so nicht ableiten kann.
Aber die Schlüsse, genau, sind oftmals einfach deutlich zu weit und gehen an der Studienlage vorbei, muss man ganz klar sagen. Und damit würde ich sagen, haben wir schon ein spannendes Thema für eine der nächsten Sendungen, wo wir auch darüber sprechen können. Gut. Dann danke ich euch für das tolle Gespräch. Hat richtig viel Spaß gemacht wieder. Allen da draußen,
Viel Spaß beim Trainieren. Ja, lass dem Dennis auch mal Lob für seine erste Moderation da.
Ja, auf
jeden Fall. Finde ich super gemacht.
Ja. Danke.
Ja, ich bedanke mich auch. Bei mir gibt es wieder ganz viele Gedanken, die sich freigesetzt haben, wo ich jetzt wieder drüber nachdenke. Jetzt komme ich wieder nicht zur Arbeit, wobei es Wochenende fast. In diesem Sinne.
Heute ist Mittwoch, ne?
Montag ist Schontag.
Okay, in diesem Sinne.
Ciao von now.
Ciao. Ja, Leute, ihr hört's, der Podcast ist doch noch nicht vorbei. Mario und mir ist im Nachgang, in der Nachbesprechung noch was aufgefallen, dass wir ein Thema vergessen haben. Dennis musste leider schon weg. Das heißt, ich übernehme seine sehr, sehr gute Moderation. Und zwar das Thema ist ja, also wir kriegen eine Anfrage. Wir haben beide ein Unternehmen. Das heißt nicht wie wir, ne? Also nicht Zeller Coaching und auch nicht Schmidt-Wendeling Coaching, sondern Sisu Training und Pro Athletes. Und trotzdem wollen ja immer mal Leute dann direkt von uns trainiert werden, weil wir vielleicht so ja die Aushängeschilder oder die Gesichter auf Social Media oder die Gründer, wie auch immer sind. Mario, wie gehst du mit solchen Anfragen um, wenn unbedingt jemand von dir dann betreut werden möchte?
Ja, es ist immer schwierig, wenn ich jetzt an der Kapazitätsobergrenze bin und sage, ich kann jetzt nicht mehr, aber ich kann dir meinen Trainerkollegen, meinen sehr geschätzten und qualifizierten Trainerkollegen empfehlen. Und dann heißt dann, nee, ich möchte aber zu dir. Und dann sage ich, ich kann es aber nicht machen. Und dann haben wir entweder das Problem, dass wir den Sportler als Kunden verlieren. Oder es braucht dann manchmal ein bisschen Überzeugungsarbeit, dass er dann bei Dennis bleibt. Also Dennis, nicht Dennis Sandig, sondern Dennis Merz. Ja, man muss dann einfach auch erklären, dass er qualifiziert ist, dass ich ihn quasi über ein Auswahlverfahren mir ausgesucht habe und dass ich das auch nicht einfach grundlos gemacht habe, sondern dass natürlich da auch ein gewisses Vertrauen vorherrscht und dass er die Werte, für die das Unternehmen einsteht, sozusagen auch verstanden hat und die Prinzipien verstanden hat und genauso auch verfolgt. Und dann ist es eigentlich auch meistens ganz gut. Und wenn er sie mal im Gespräch hat, dann funktioniert das in der Regel ganz gut.
Genau, das ist ein guter Punkt, das stellen wir nämlich auch immer wieder fest, nämlich, dass wenn die Leute dann einmal mit den anderen Trainern in Verbindung kommen, ach ja, hat ein nettes Gespräch, das funktioniert gut und plötzlich ist dann es gar nicht mehr notwendig, dass ich mich da irgendwo einschalte und ich kann das auch nur bestätigen. Also wir investieren auch extrem viel Zeit darin, unsere Mitarbeiter ja aus- und fortzubilden, also haben einmal im Quartal mindestens eine interne Fortbildung, besprechen auch Einzelfälle, wenn es mal zwischendurch irgendwie sein muss. Und auch mal vielleicht ein Umkehrpunkt, also ist ja nicht so, dass ich immer vorweggehe und alle mir folgen, sondern ich hole mir ja auch Feedback von unseren Mitarbeitern rein, weil die einfach sehr, sehr gut sind. Und so war es letztens ein Fall, dass im Profiathlet, den ich betreue, da wollte ich einfach von drei Mitarbeitern mal hören, was die zu den Leistungsdiagnostiken sagen, weil ich mir auch selber nicht mehr ganz sicher war, was sollen wir jetzt machen an der Stelle. Schön war, dass wir bis auf Nuancen, und das ist ja eigentlich immer dann, dass, wenn das wirklich konzeptionell ist, es eigentlich rausgekommen ist, dass wir vier dann quasi das Gleiche gemacht hätten, mehr oder weniger. Also wie gesagt, in Nuancen, der Yannick ist unser Laufexperte, der hat beim Laufen noch ein, zwei Themen gehabt, die ich nicht auf dem Schirm hatte oder nicht so priorisiert hätte. Daniel ist ja unser norwegischer Hit-Künstler, sag ich immer, der Höllenhund hoch 2, nicht 2.0. Der da auch nochmal ein bisschen was reingebracht hat, so wie könnte man das Hit-Training vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen besser steuern. Und das hilft mir ja auch. Also es ist ja nicht immer so, dass ein Headcoach immer nur vorangeht, sondern so ähnlich wie im Fußball, ne, dann hast du vielleicht auch Disziplintrainer oder weiß ich nicht, Abwehr, Angriff gibt es mittlerweile, es gibt den Torwarttrainer und so sehe ich das mittlerweile auch. Also ich glaube, es ist immer besser, dass mehrere Köpfe da übereingehen oder da zusammenkommen und dann sich gegenseitig befruchten, als wenn einer denkt, er wüsste jetzt alles.
Ja, selbst wenn es da auch Unterschiede gibt, es ist ja auch nicht schlimm, also es gibt ja kein richtig und falsch, genau. Sondern es gibt einfach unterschiedliche, nennt es mal Graustufen oder Abstufungen, und das ist ja nichts Verkehrtes. Und bei uns ist es auch ganz klar, genau. So, es gibt da keine preisliche Differenz. Also der Sportler zahlt fürs Coaching genauso viel wie Dennis wie bei mir und umgedreht. Deswegen, da machen wir auch gar keinen Unterschied, sondern wir stehen da auf Augenhöhe.
Ja, fände ich auch komisch. Also ich habe das schon mal irgendwo gelesen, auch schon vor vielen Jahren schon mal. Fand ich immer, hatte immer so ein Geschmäckle. Das würde ich auch nicht. Also wir haben es sogar auch intern mal angesprochen, weil dann die Nachfrage natürlich kam, okay, ich möchte unbedingt von Sebastian trainiert werden. Klar könnte ich jetzt sagen, Nachfrage bestimmt den Preis, dann mache ich den Preis höher. Finde ich aber auch wieder long-term gedacht nicht korrekt. Weil das, ja, ich finde das, also entweder ist man eine Firma und spricht mit einer Hand oder auch nicht. Und wenn man denkt, man ist vielleicht besser, dann hat man vielleicht auch sein Personal nicht richtig ausgebildet oder fortgebildet. Absolut. Genau. Also viel länger wollten wir da gar nicht drüber reden. Das war uns nur noch ein Anliegen, weil uns das gerade eingefallen war. Und bevor das Internet wieder zusammenbricht, ist dann jetzt wirklich Schluss. Ciao.
In diesem Sinne, ciao, ciao.